wir sind schon richtig gut ausgerichtet auf das, was wir miteinander anschauen. Und ich habe nicht um die Frage gekommen, Silvia, ob du nicht einmal dem Fotograf könntest telefonieren, weil wir haben ja ein paar Mutationen gehabt in der gesamten Chorleitung und vielleicht wäre es noch gut, wenn wir so abgebildet würden mit einem Heiligen Schein. Wäre noch spannend so als Chorleitung, oder? Genau, okay. Ich knüpfe heute wieder an die Predigtreihe, wo wir drin sind, von diesen Brückenpfeilern. Und mit denen sind wir ja fertig geworden am letzten Sonntag. Meine Frau hat ja zum vierten Brückenpfeiler etwas gesagt, eine Predigt, und zwar eben die Bedeutung von dem Brückenpfeiler, wo man im Traumgeist steht, vom Namen her, ist gnädig. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Und ich glaube, es ist ihr gelungen gewesen, Geschenk gewesen, uns in das hineinzuführen und auch in die praktischen Auswirkungen, die das hat, was Barmherzigkeit von Gott bedeutet und die auch zu leben. Und vor zwei Wochen habe ich mit der Symbolik von der Brücke etwas ein bisschen gesagt. Und die steht ja eben für Jesus, für einen offenen Himmel. Und wir haben dann dort in die Jakobsgeschichte hineingeschaut, 1. Mose 28, und mit dem verbunden auch da, wo Jesus zum Nathanael gesagt hat, im Johannes 1, 51. Und dort in dieser allererste Begegnung mit dem Nathanael zeigt ja Jesus auf eigentlich oder deutet an, dass er die Himmelsleiterin ist. Das, später sagt er ja, dass er der Weg zum Vater ist im Himmel. Und eben Jesus, er ist die Leiter, die der Jakob im Traum gesehen hat. Und heute möchte ich auf das nochmal zurückkommen, aber mehr unter dem Sichtwinkel, wie können wir täglich in unserem Leben eigentlich unter einem offenen Himmel leben. Das ist das, was mich dann interessiert hat, weil du kannst ja Haufen hören, kannst ja Haufen geistliche Waren sammeln, aber irgendwo ist immer gut, wenn auch Praxis reinkommt. Und als ich mich in diesem Thema bewegt habe, wie kann man denn eben unter einem offenen Himmel leben, bin ich über einen gewissen Bill Johnson gestolpert von der Bethel Church in Kalifornien, in Redding. Und der hat ein Gespräch geführt mit einer Moderatorin zusammen. Das ist ja eine riesige Bewegung. Die bis auf Norwegen und alles sind ja die vertreten. Und die hat ihn in dem Film, in dem Video gefragt, hey, könntest du mal ein paar persönliche Erkenntnisse mit uns teilen darüber, wie man eben im Alltag kann unter einem offenen Himmel leben. Und wie sich das gesamthaft auf uns auswirkt. Also, ich hätte natürlich Bethel Church gemeint, aber es wirkt sich ja gesamthaft auf uns da aus. Oder auf die ganze Gemeinde sogar. Und der Bill Johnson hat dann gesagt, es ist wichtig, dass jedes Einzelne von uns kann erleben, was es bedeutet, täglich unter einem offenen Himmel zu leben. Eben jedes Einzelne. So, dass es der aus dieser Erfahrung, also wo jedes Einzelne hat einen gemeinsamen Wert geben für alle. Also unter einem offenen Himmel leben, das darf etwas Gemeinsames sein, eine gemeinsame Ausrichtung und auch zu einer gemeinsamen Erfahrung werden. Was wir in unserem eigenen Leben erleben, beeinflusst dann eben auch uns als eine gesamte Gemeinde, wenn wir einander anders begegnen. Und wenn wir eben unsere Werte als eine Gruppe von Gläubigen oder eben als eine Gemeinde auf an dem anpassen, wo Gott wichtig ist und wo Gott wertschätzt, dann hat das eigentlich zu tun damit, dass seine Gegenwart in uns wirkt. Dass seine Fachbegriff manifeste Gegenwart sichtbar wird. Neues Testament bedeutet manifest eben sichtbar machen, zeigen, bekannt machen oder auch offenbaren. Und die offenbarte Gegenwart von Gott ist das, was wir als Gläubige sehen dürfen. Auch gerade eben in unserem Leben. Wenn du kommst, geht die Sonne auf. Das ist für mich ein völlig gutes Fallbeispiel in dieser Richtung. Und was wir von Gott dürfen wissen und erfahren. Und wenn das mit uns passiert, dann kommt es wirklich zu einer Veränderung in uns. Es verändert sich in uns das, was wir lieben. Wo wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und wenn immer das passiert, dass es zu dieser Veränderung in uns kommt, dann ist das eigentlich eine Auswirkung auf uns alle. So wie es heisst im Psalm 22,4, doch du bist heilig, du wohnst in den Lobliedern Israels. Oder du wohnst im Lobpreis von deinem Volk. Und Lobpreis auf dieser Erde ist für mich, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, auch gerade von den Worten her, wo wir gesungen haben, das Lobpreis ist die klare Ausrichtung auf Gott. Lobpreis ist die klare Ausrichtung auf das, was Gott wichtig ist. Auch wenn wir für uns selber singen, in dem Moment richten wir uns wirklich klar auf das aus, was Gott wertschätzt. In dem Moment singen wir das, was Gott wertvoll ist. Und in dem 22 ist der Psalm, in der Elberfelder Übersetzung kommt dann eine Parallelstelle vor. Und die, du wohnst im Lobpreis von deinem Volk, die gibt es eine Parallelstelle, wie die zweite Chronik 5, die habe ich leider nicht als Predigtblatt gehabt. Ich habe 3 Tage Prätoval eingeworfen und wahrscheinlich ist das die Folge von dem. Und dort in der 2. Chronik 5, 13 steht es, es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Vielleicht erinnert ihr euch ein paar von euch daran, wo wir hier das Haus als Chorfamilie im November 2019 in Betrieb genommen haben. Wenn wir durch alle Räume gegangen sind, in allen Räumen uns aufgeteilt haben und einfach Jesus gebeten haben, die Räume zu reinigen und sie ihm übergeben haben. Und auch Gott gebeten haben darum, dass er das Haus immer wieder neu mit seiner erlebbaren, mit seiner spürbaren Gegenwart erfüllt. So wie er es eben dort bei dem Salomo mit dieser Einweihung vom Tempel gemacht hat. Jetzt in dem folgende Vers zu dieser Situation da, wo sich ergibt, wo der Tempel eingeweiht ist und die Wolke kommt, heißt es denn, die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Das will ich erleben. Hey, ich will erleben, dass da so eine dichte Wolke von Gottes Herrlichkeit ist, dass wir den Eingang nicht finden, Mann. Ich will das erleben. Dann kommen die Leute, hey Mann, wo ist Brocki? Dann würde ich sagen, hey, du musst die Brocki suchen, Gott ist da. Ich bin im Herrn dankbar, dass er uns gegenwärtig ist, auch wenn wir nicht gerade goldige Wolken über dem Haus haben. Aber ich bin ihm dankbar, dass er da ist. Dass auch Menschen zum Beispiel Cafeteria-Gäste das dürfen spüren, ohne je nachdem sogar noch nicht mal kennen. Immer wieder dürfen sie seine Liebe und seine Helligkeit spüren. Und ich würde sagen, das passiert dann immer dann, wenn wieder einmal eins von diesen Cafeteria-Gästen von der Atmosphäre da in redet und sagt, dass sie sich da wie sonst an keinem Ort einfach wohlfühlen. Eben, die Sonne geht dann auch bei denen auf. Es ermutigt mich jedes Mal, weil ich hier Data verlebe, wie treu uns der Herr ist. Und unsere Gebete eigentlich beantwortet. Und ich bin dem Herrn auch ganz besonders dankbar, dass er uns auch im Lobpreis leitet. Ich darf gerade dann in diesen Momenten erleben, wie der Herr an uns wirkt. Für mich ist der Lobpreis ein Element von der Predigt oder eine Fortsetzung von der Predigt. Eine Vorbereitung und eine Fortsetzung. Weil im Lobpreis, in dem Augenblick, nimmt er uns als ganze Gemeinde mit, dass wir gerade das, was wir von ihm gezeigt bekommen haben, was uns aufgegangen ist, dass er das in uns zu einer vollen Auswirkung bringen darf. Es ist mir wichtig, dass wir den Himmel schon hier auf der Erde oder er muss Teile davon dürfen erleben. Und ich glaube, das passiert eben gerade auch dann, wenn uns die Gegenwart von Gott da, sei sie als Cafeteria-Gast oder als jemand, der im Lobpreis ist, wenn uns die Gegenwart so richtig erfasst. Und das ist meine Sehnsucht. Das wünsche ich mir. Ich möchte, dass es bretscht in der Hütte von der Herrlichkeit von Gott. Dass jeder auf den Rücken fällt, weil Gott da ist. Ja, wenn Gott seine Gegenwart sichtbar macht, offenbart er seine Herrlichkeit. Und das muss gewaltig sein, weil der Mose, der müsste zwischen den Felsen einstellen. Gott möchte aber nicht nur, dass wir so rein verstandesmässige Gewissheit haben, dass er da ist. Er möchte eben auch eine persönliche Begegnung, dass wir seine Herrlichkeit, seine Gegenwart ganz persönlich dürfen erleben. Der Bill Johnson sagt dann eben, was ist das Wichtigste im Himmel? Es sind nicht die goldenen Strassen. Und es ist nicht das Gläserne mehr. Das ist das, was der Johannes so halb beschreiben kann, wo vor dem Thron ist. Das ist ganz etwas Spannendes, was dort abgeht in der Offenbarung. So Elemente, so Farbenspiel und all das. Es ist nicht das gläserne Meer, es ist die Gegenwart von Gott. Das ist das Einzige, wo wir uns darauf konzentrieren wollen. Das ist das Einzige, wo wir uns darauf ausrichten wollen. Unser ganzes Leben wird ja von ihm, von seiner Gegenwart offenbart ist, zusammengehört. Und aufrechterhalten. Und das bringt uns dann eben in den Kolosserbrief. Und dort heisst es, Kolosser 1, 16, 17, glaube ich, den habe ich notiert, durch ihn, und da ist Jesus gemeint, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, also Herrschaftsbereiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also die Gegenwart von Gott ist das Wichtigste. Im Himmel und auch auf der Erde. Auf da wollen wir uns ausrichten. Es geht darum, dass wir wirklich ein Volk sein von ihm, der auf dieser Erde betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so wie auf der Erde. Und der Gespräch, der Urteil, also so vom Anfang bis dahin, das bete ich eigentlich jeden Tag. Es gibt ganz bestimmte Sachen, die mich bewegen, wenn ich bete. Gott sei es gedankt, wir haben einen Hund, wir haben viel Zeit zum Laufen. Ich bete das wirklich in verschiedenen Angelegenheiten, die ich bewege vor Gott, immer wieder neu so. Und das ist für mich dann auch ein Loslassen. Aber es ist auch etwas, wo ich sagen kann, ja, ich darf mir es bewusst machen, es darf geschehen auf der Erde und das ist sein Wille, dass es geschieht auf der Erde. Es ist so wichtig, dass wir uns können an die Werte vom Himmel anpassen können. Die stehen ganz zuerst. Die Werte vom Himmel, das ist für mich eigentlich, ja, das ist so ein Wort, aber für mich ist das eigentlich alles, was mit dem Galater 5, 22, 23 zusammen ist, das alles, was das Wesen von Jesus, der Charakter ausmacht. Aus dem Charakter heraus kommen alle Werte, die wir leben. Aus dem Wesen von Christus kommen alle die Sachen, die wir nachher als Werte leben. Weil das ist der Impuls, das ist das Grundsätzliche, die 9. Die 9, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Das ist das Grundgerüst, wo alle Werte daraus entstehen, weil sie von Jesus selber sind. Weil sie sein Wesen sind, Gottes Wesen. Es geht also darum, dem Wesen oder eben der Gegenwart von Gott in uns Raum zu geben. Und das immer mehr. Und dann ist noch in dem Gespräch etwas gekommen, das hat mich dann wirklich sehr gestärkt, weil ich auch so ein bisschen in dieser Schlaufe bin. Der Bill Johnson sagt, wo sie ihn fragen, ob er ein prägendes Wort hat oder ein Erlebnis für ihn. Und er sagt, die prägendste Erfahrung, die er jetzt in seinem ganzen Leben dran sei, ist das Gleichnis vom Weinstock. Johannes 15, 7. bis 8. Was heisst, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das heisst also, wenn Jesus so gegenwärtig ist in mir, dass sein ganze Wesen mich durchdringt und dann eben die Ausstrahlung darf entstehen. Der Christus-Charakter in mir darf entstehen und zur Auswirkung kommen. Dann offenbart sich die Heiligkeit von Gott dem Vater, die Herrlichkeit von Gott dem Vater. Aber unter der Bedingung, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist die Bedingung. Es geht nicht darum, dass du später was du willst und es wird erfüllt. Das ist die falsche Betonung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch. Das ist die Bedingung. Was bedeutet das, in ihm zu bleiben? Manchmal wird der Vers, wenn ihr in mir bleibt, ja, das kann man als theologischen Begriff, als religiösen Begriff einordnen. Und man kann ihn auf all das reduzieren. Aber auch, statt aus das nochmal zu verstehen, geht es darum zu verstehen, was er wirklich meint. Es handelt sich um eine andauernde, um eine tägliche Erfahrung. Was Jesus da wirklich sagt, ist, bleib mit mir verbunden. Bleib in mir. Leb mit dieser Erkenntnis darüber, wer du bist, wer du in mir bist durch mich. Wer du bist und wo du bist. Leb mit dieser Erkenntnis. Und wo du bist, wenn du in Jesus bleibst, du bist unmittelbar und unbestreitbar in der Gegenwart von Gott, auch auf dieser Erde. Bleib in mir. Sagt Jesus, lasst meine Worte in euch bleiben. Und das ist dann die Bestätigung dafür, dass ich eben der Bewohner davon sagt, wer ich bin. Sein Freund. Ihr sind meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagt er. Und wenn ich tue, was er mir gebietet, und wenn ich das in mir völlig richtig böcke, dann bleibe ich eben auch in ihm. Das in ihm bleiben ist dann auch das tue, was er mir sagt. Und das ist darum so, weil sein ewige, lebendige Wort, Gottes Wort, in meinem Herz wohnt und ich dem, was er mir sagt, wirklich Raum gebe. Weil ich es lasse wirken in mir, ganz bewusst und immer wieder. Und das Jesus-Wort, das ergreift mich wirklich ganz neu, hat mich ganz neu ergriffen, wo ich es wieder gelesen habe, nachdem als ich das Video von Bill Johnson und seine Gedanken dazu gehört habe. Es begegnet, ist mir auch vor einer Zeit begegnet, wo ich mir gesagt habe, oder bin ich es gewesen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich drauf gekommen, ich könnte mal das Johannes-Evangelium ganz durchlesen, einfach dort bleiben und schauen, was passiert. Und ich empfehle euch, es passiert ziemlich viel. Und das hat echt etwas mit mir gemacht, als ich an das Wort gekommen bin. Und das weckt auch in mir jetzt Sehnsucht, jetzt immer wieder neu dürfen, zu Jesus zu kommen. Ganz in seine Nähe. Und es ist mir so gegangen, ist es am Freitag zu Abend gewesen, glaube ich, oder wenn, oder am Donnerstag zu Abend, trotz der Angeschlagenheit, ich habe das gelesen von dem Johnson und dann nachher die Verse gelesen, das 15. Kapitel durchgelesen, mit ein paar Erklärungen noch dazu. Und hey, mir ist es vorgekommen, wie wenn in dem Moment einfach ein Strom, ein Bächchen von kühlem, erfrischendem Wasser durch mich durchging. Ich habe wirklich fast wie gespürt, wie kühl das ist, aber so total erfrischend. Das ist für mich einfach eine Erfahrung, die mir Gott schenkt. Ich bin richtig erquickt gewesen nachher aus dem Wort raus. In seinem Wort zu bleiben. Im Wort, wo ich eben, das muss nicht nur Johannes 15, 7 sein, in dem Wort, wo ich gerade in der stillen Zeit lese, das wirken lassen. Weil das Wort lebendig ist. Und jetzt bringe ich ein Beispiel, da könnt ihr sogar lachen drüber. Ich bringe ein Beispiel über das Kochen, aber jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiss, dass ich noch fast nie einen Kochlöffel oder irgendwas in die Hand genommen habe. Und backen habe ich sowieso noch nie etwas in meinem Leben. Das überlasse ich meiner Expertin. Aber ich weiss, was mit einem Zöpfenteig passiert, wenn sie einen macht. Wenn sie nämlich dort den Presshebi reinschmeißt, wenn wir zu Recht noch sagen. Die macht dann meistens selber mit irgendwie Milch und eben die Presshebi und irgendwie so ein Vorteig, sagt sie dann. Genau. Und dann schmeißt sie das Vorteig in den Zöpfenteig. Und dann, die Bibel nennt der, sagt dann mal Sauerteig. Und ohne die Hefe und all das, was meine Frau dort reinschmeißt, ist der Teig eigentlich wie tot. Und dann knetet meine Frau so richtig schön und dann rührt sie ihn da noch in den Chef rein, den Chief rein da und dann rettet das die Kisten und dann nimmt sie ihn raus und lässt ruhig. Und dann ist das in dieser Teigschüssel und legt das Trüchli drüber und dann macht das Ding quillt. Im Laufe der Zeit quillt er praktisch über die Teigschüssel. Sogar über den Rand. Und mit dunkt es. In Jesus bleiben. Sein Wort in mir bleiben und wirken. Und mich in seinen Händen so richtig durchknetten und nachher ruhen. Da löst auch ein Prozess aus in mir. Sein kraftvolle, vom Heiligen Geist erdrungene Wort, das ist vielleicht so wie ein Sauerteig, oder? Da verwandelt mich und darum dringt alles, was ich bin. Und so entwickelt sich dann in dem Bachofen vom täglichen Leben, kann man sagen, ein angenehmer Duft. Ein angenehmer Duft, von dem dürfen in Christus sein. Wo allenfalls eben der andere kann anziehen und dann kommt wieder der, mit dem jetzt geht die Sonne auf. Und eben auch andere kann lustig machen drauf. Von so einem Leben auch mal ein Stückchen zu probieren. Von so einem Leben mit Christus, das auch mal zu versuchen. Also wir Christen dürfen durchaus anmächtig sein. Ich glaube, Gott hat nichts dagegen. Oder eben, Jesus sagt, dadurch, dass sie reiche Frucht tragt, eben, vielleicht eben das nach aussen, der Duft, der Wohlgeruch von Christus, wie es der Paulus so nennt. Und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Gehen wir am Morgen um 4 Uhr an einer Bäckerei vorbei, du kannst fast nicht widerstehen, jetzt gehen. Möge Gott uns schenken, dass wir unwiderstehlich sind hier in dieser Welt. Der Paulus hat das eben im Galaterbrief dann nochmal aufgenommen. Dort geht es eben um die im 5. Kapitel, in dem 2. und 23. Vers, geht es eben um die göttliche Liebe, um die Agape, die einfach ein bisschen durch den Heiligen Geist in uns ist. Und je stärker als die mit durchdringt und prägt, umso stärker wird das Wesen von Christus in uns sichtbar. Gegenwart von Gott darf man erleben. Auch die Menschen um uns herum. Und das ist die echte Frucht vom Heiligen Geist. Seine göttliche Liebe in uns. Unter einem offenen Himmel zu leben, bedeutet also bewusst, die Gegenwart von Gott zu suchen. Das darf eine Haltung sein und soll eine Haltung sein von uns. Überall und zu jeder Zeit beim Autofahren, das ist einfach die Augen vielleicht nicht zu. Beim Abtrechnen in der Küche für die da noch machen, da fördert die Beziehung. Oder in der Mittagspause auf einer Parkbank, das mache ich manchmal gerne. Jetzt ist ja da wieder möglich. Und sich dort einfach bewusst in die Wolken einhüllen, in die Herrlichkeit von Gott. Ich glaube, das ist da, wo Jesus mit in ihm bleiben meint. Wie gut gelingt uns das? Ich finde, in meinem Leben ist da noch ziemlich viel Raum gegenüber. Manchmal läuft einfach unter der Woche noch zu viel. Manchmal bist du einfach so pflätschmüde am langen Tag, nach einem langen Tag am Abend, dass du nur noch peng schlafen. Und trotzdem wollte ich dranbleiben. Trotzdem wollte ich mich immer wieder neu zurückziehen und in die Gegenwart von Gott, in die Gegenwart von Jesus kommen. Weil wenn ich ihm ist alles, was der Himmel ausmacht, auf die Erde gekommen. In ihm ist die Gegenwart von Gott, dem Vater, auf die Erde gekommen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt er zum Philippus. In ihm, wenn ich in ihm bleibe, lebe ich jederzeit unter einem offenen Himmel. Weil wer der ist, Johannes 10. Ja, im Heiligen Geist, im Geist von Christi, wie es der Paulus so nennt, ist alles, was der Himmel ausmacht, in mich hineinkommen. In ihm hat Gott in mir Wohnung genommen. Kürzlich ist es mir nicht so gut gegangen, weil ich einen Haufen der gestörten Zeug und belastenden Gedanken und Ereignisse mit mir herumgeschleppt habe. Ich war erschöpft und traurig gewesen. Und dann kommt es dir eben auch wieder mal zu gut, dass du einen Hund hast und bei dir an einem oben mit dem Hund spazieren, üblichen Spaziergang. Und da habe ich mich einfach entschieden, bewusst mich auf Jesus auszurichten, nachdem ich mir ein bisschen Leid gelagt habe. Und habe dann in dem Moment ganz bewusst gedankt, Herr, merci, danke, dass du alles weißt. Und dann habe ich mit offenen Augen bin ich gelaufen, einen Eindruck gehabt. Und zwar habe ich rechts von mir einen Stall gesehen, mit einem langen weißen Gewand. Und ich würde jetzt mal behaupten, es könnte Jesus gewesen sein. Da hat sich etwas aufgetan, wie ein Fenster in das, was gerade in der geistlichen Welt wirklich abgeht. Und in diesem Eindruck hat er seinen linken Arm liebevoll auf meine Schulter gelegt. Und im Betrachten von diesem Eindruck habe ich oft mal ganz viel Kraft in mir gespürt, die frei wird. Ich war so gestärkt und so ermutiger. Ich konnte einfach nur noch danken. Ich habe so richtig aufgeblasen und dann daheim erzählt, hey Mann, ich erzähle jetzt, was ich gerade erlebt habe. Erst später ist mir aufgefallen, oder schon während dem Laufen, aber erst später richtig, dass er ja rechts gelaufen ist, nicht mehr. Da habe ich gedacht, ja, da hat wahrscheinlich irgendwo geistliche Bedeutung. Und ich wusste, da gibt es irgendwo einen Vers. Aber da ist mir in dem Moment nicht gerade Sinn gekommen. Und jetzt, in den Tagen da, die Woche mal, habe ich noch einmal darüber nachgedacht und dann hat es mich gedacht, der Psalm 16,8, der passe ich eigentlich perfekt. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und ja, ich bin nicht gewankt ab dem Moment, wo ich das gemerkt und erlebt habe. Nein, ich bin richtig kräftigend gestärkt worden. Was die geistige Bedeutung von dem Vers ist, habe ich dann nachher bei einem gewissen David Gassick in einer guten Erklärung gesehen. Ich habe den Herrn stets vor Augen, das redet von einer Entscheidung, die David getroffen hat. Die Entscheidung ist die, Gott in seinem Leben an die erste Stelle zu setzen. Das ist nämlich der Ehrenplatz, der rechts. Er hat beschlossen, dass Gott immer das ist, wo er wieder drauf schauen wird. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist ein klares Ergebnis gewesen, von dieser Entscheidung, Gott an den ersten Platz zu stellen. Und aus dem heraus hat sich eine Autorität ergeben und eine Sicherheit im Leben von David, wie es sie sonst nie gegeben hätte. Der David hat also schon in seiner Zeit bewusst unter einem offenen Himmel gelebt, weil er immer wieder neu die Gegenwart von Gott gesucht hat und fest mit dieser Gegenwart gerechnet hat. Das sehen wir aus den Psalmen heraus auch. Und die gleiche innere Haltung sehen wir dann auch bei Jesus. Ein Ausleger schreibt, nur Jesus hat das im endgültigen Sinn perfekt gemacht. Er ist immer in die vertraute Gegenwart vom Vater gegangen. Die Methode, die Christus als Mensch angewendet hat, um sich in schwierigen Zeiten zu stärken und eben bis ans Ende auszuharren, hat darin bestanden, immer ein ständiges und echtes Gefühl von der Gegenwart von Gott aufrechtzuerhalten, immer die Verbindung aufrechtzuerhalten zum Vater. Und so hätte er weder die Macht noch die Macht von der Hölle müssen fürchten, die sich da gegen ihn zusammengerottet haben über die Zeiten weg. Wir dürfen also in den Evangelien sehen, aber auch im Alten Testament, wie sich Menschen und auch eben wie sich ganz besonders Jesus immer wieder zurückgezogen hat, um die Gegenwart von Gott, die Gegenwart vom Vater zu suchen. Weil in ihm all das, was der Himmel ausmacht, auf die Erde gekommen ist. Wir dürfen uns auch immer wieder neu auf den Herr ausrichten. Wir dürfen uns auch immer wieder neu zu ihm aufmachen, in seine liebende und reinigende Gegenwart eintauchen, ihm immer ähnlicher werden und zunehmen. An geistlicher Kraft und Stärke. An innerer Kraft und Stärke. Und ich danke jetzt Christina, dass sie kommt und uns einfach anleitet und führt. Und Herr Jesus, ich möchte jetzt einfach aussprechen. Danke, dass du jetzt Christina salbst. Und Herr, ich setze deine Salbung in ihrem Leben frei. Und dass sie in deiner Weisheit und Klarheit jetzt einfach darf handeln und geleitet sein. Und Herr, dass du jetzt uns reinnimmst in dem Moment. Und dass du mit uns tust, was du möchtest an diesem Tag. Dass du uns einfach in deine Gegenwart nimmst. Dass wir unser Herz dürfen auftun. Und dass du uns berührst. Dass du uns neu zeigst. Bleib in mir. Bleib in meinem Wort. Und dass das darf Auswirkungen haben auf die Woche, die kommt. Auf die Begegnungen, die wir haben.